willkommen beim Weiterdenken-Podcast. Ich bin Svenja Hofert und heute geht es um etwas, das mich schon eine Weile beschäftigt und das mich ehrlich gesagt auch ein bisschen nervt. Es geht um Begriffe, Diagnosen, Labels, Etiketten und um die Frage, was wir eigentlich tun, wenn wir jemanden sagen, du bist das, du hast das, du gehörst in diese Kategorie, das bist du. Heute sprechen wir über ADHS, weil es gerade so verbreitet wird. Aber es könnte auch etwas anderes sein. Es ist jeder Begriff, der vielleicht in Zukunft durch das Dorf gejagt wird. Aber eigentlich, und das ist der Kern dieser Episode, geht es um etwas viel Grundsätzlicheres. Was passiert, wenn wir einem Begriff mehr trauen als der Person, die vor uns sitzt? Wir sitzen zusammen in einem Raum, vielleicht 8 Personen. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, um Muster, um das, was Menschen in ihrer Entwicklung auffällt oder sie voranbringt. Und wir sprechen immer und wieder gerne über Fälle. Da geht's jetzt um einen Teamleiter, der ist Anfang 40 und sagt von sich selbst, ich bin ADHSler. Präsentiert es der Führungskraft. Das ist jene, die diesen Fall jetzt in die Gruppe einbringt. Der ADHSler oder vielmehr der Teamleiter, er kommt schwer zur Ruhe. Er springt in Meetings von Thema zu Thema. Er fängt vieles an, bringt wenig zu Ende. Sein Team ist manchmal begeistert von ihm und manchmal schlicht überfordert. Er selbst auch. Und die Führungskraft, die weiß nicht, wie sie mit ihm umgehen soll. Denn das Etikett, die Schublade ADS, die ist so groß, dass die Führungskraft sich nicht traut, sich normal zu verhalten. Und normal verhalten heißt auch etwas zu fordern und eine Klarheit einzubringen. Ja, denn immer wieder kommt die Aussage, ich habe ja ADHS. Das müsst ihr so akzeptieren. Es ist, wie es ist. Ist es wirklich so, wie es ist? Dazu später mehr. Die Diskussion im Workshop, die ist vielseitig. Da gibt es einige, die schütteln einfach den Kopf. Ich kann es nicht mehr hören. Da könnte doch was ganz anderes dahinter stecken. Und jemand anders sagt nachdenklich, irgendwie ist das ein Führungsthema. Und ein Coach eher leise. Wer hat eigentlich die Diagnose gestellt, das diagnostiziert oder behauptet der Teamleiter das eigentlich so? Es ist Stille. Und das ist der Moment, der mich interessiert. Es geht hier nicht darum, wer recht hat, sondern was macht so ein Begriff mit den Betroffenen, mit zum Beispiel in diesem Fall der Führungskraft, die damit umgehen soll. Ja, die Frage ist wirklich, ist das ein Schutzschild für alles und jedermann, jeder Frau? Oder sollten wir doch genauer hingucken? Und ich glaube, du ahnst, wenn du zuhörst, meine Antwort schon. Beginnen wir mit einer einfachen Beobachtung. Der Mensch braucht Kategorien. Also ADHS ist irgendwo auch etwas, was auf einer Schublade draufsteht. Denn unser Gehirn ist eine Kategorisierungsmaschine. Es sortiert, clustert, schreibt Etiketten, weil das schnell ist, weil das Energie spart, weil es Handlung ermöglicht. Aber eben auch diese in eine bestimmte Richtung führt. Wir wenden diese Logik auf Menschen an, auf komplexe, historisch gewachsene, systemisch eingebettete Menschen. Und da wird aus der Abkürzung ziemlich oft eine Falle. Ja, ADHS. In den letzten 5 bis 10 Jahren, vor allem bei Erwachsenen und gerne bei Frauen, ist diese Diagnose geradezu explodiert. Es gibt Menschen, die ihre ADHS sehr funktional anwenden können und andere das nicht tun. Aber was passiert da gerade? Ich glaube, mehreres gleichzeitig. Erstens, die Diagnose ist tatsächlich lange übersehen worden. Ja, es ist eben nicht der Zappel-Philipp, der im Jugendalter dann plötzlich vernünftig wird, der dann plötzlich angepasst ist und nicht mehr chaotisch. Nein, auch Erwachsene haben ADHS, das ist real. Zweitens, wir leben in einer Zeit extremer Reizüberflutung. Aufmerksamkeitsprobleme sind fast eine rationale Antwort auf diese verrückte Umwelt. Viele Menschen erleben ADHS-ähnliche Symptome, die aber gar nichts mit ADHS zu tun haben. Drittens, und das ist der Teil, über den wenig gesprochen wird. Eine Diagnose gibt Erklärung, sie gibt Entlastung, sie sagt, du bist nicht kaputt, du bist anders. Das ist therapeutisch wertvoll. Es kann aber auch bedeuten, ich höre auf, weiter zu fragen. Ich gehe jetzt mit euch durch konkrete Verwechslungsmöglichkeiten. Nicht um zu sagen, ADHS gibt es nicht, sondern um zu zeigen, wie viele verschiedene Dinge hinter denselben Symptomen stecken können. Die häufigste Verwechslung ist vermutlich die mit einem komplexen Trauma. Komplexes Trauma, also wiederholte frühe Verletzungen, produzieren ein Bild, das ADHS sehr ähnelt. Konzentrationsprobleme? Ja. Impulsivität? Ja. Schlafprobleme, Erschöpfung? Auch. Das Gefühl, nie wirklich da zu sein? Alles dabei. Der Unterschied liegt nicht im Symptombild. Es liegt in der Ursache. Und die verändert alles und vor allem auch den Umgang damit. Und hier spreche ich ganz besonders die Coaches an, die das immer wieder im Hinterkopf halten sollen. Ein traumatisiertes Nervensystem muss anders begleitet werden als ein Gehirn mit einer anderen Entwicklungshistorie. Hochbegabte denken schneller, vernetzter, nonlinear. Sie können sich schlecht konzentrieren, aber nicht, weil sie nicht können, sondern weil sie zu schnell fertig sind, weil Unterforderung sich wie Lähmung anfühlt. Und viele hochbegabte Menschen haben tatsächlich auch ADHS. Also das eine kommt selten allein. Die beiden schließen sich nicht aus. Das nennt man übrigens die doppelte Ausnahme. Aber wenn ich nur das eine behandle und das andere ignoriere, verpasse ich etwas Wesentliches. Menschen, die nach außen still, angepasst, zurückgezogen wirken und innerlich in einem konstanten Rausch von Reizen sind, so erschöpft, dass sie am Wochenende kaum aufstehen können, das kann ADHS sein. Das kann auch übrigens Hochbegabung sein. Das kann aber auch eine Introversion sein. Das kann auch eine soziale Prägung sein und Schutz vor einer Welt lauter Extrovertierten. ADHS. Es kann auch noch etwas ganz anderes sein. Und übrigens auch Hochbegabung lässt sich damit verwechseln. Es könnte beispielsweise auch Postkonventionalität sein. Das ist ein Begriff aus der Entwicklungspsychologie. Wer meinen Podcast kennt, der kennt vielleicht den Namen. Es geht darum, Menschen stehen auf verschiedenen Stufen der Ich-Entwicklung. Die meisten Erwachsenen orientieren sich an Gruppen, Normen und Erwartungen. Kleinerer Teil entwickelt sich weiter. Postkonventionelle Menschen denken oft schnell und sehr komplex und systemisch. Sie stehen hinter Regeln, die Systeme erzeugen. Sie haben eine starke andere Perspektive, die manchmal schwer in bestehende Strukturen passt. Sie fühlen sich oft falsch, fremd, nicht zugehörig. Und jetzt rate mal, wie das vielleicht in einer Checkliste aussieht. Ja, sehr ähnlich ADHS, aber in Teilen eben auch ähnlich wie Hochbegabung. Genau, und das zeigt, welche Schwierigkeiten jede Schublade birgt. Und ich möchte, nein, um Gottes Willen, hier nicht die nächste Schublade aufmachen und sie postkonventionell nennen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es immer vieles sein kann. Und manchmal eben nicht nur eines. Innere Unruhe, Schwierigkeiten in Gruppen zu funktionieren, das Gefühl, nie richtig anzukommen, hohe Reizbarkeit gegenüber Inkonsistenz und Ungerechtigkeit. Ich sage nicht, es geht hier um Schutzdiagnosen oder dass diese Phänomene wertlos seien. Nein, sie sind wichtig, aber wir sollten eben genau auf das schauen, auf die Phänomene und weniger auf die Etiketten. Denn die erfordern ein sehr viel genaueres Hinsehen. Und das ist uns in Führung zum Beispiel gar nicht so möglich. Und auch als Coach haben wir diese Möglichkeiten nicht. Wenn ich jemand durch eine Entwicklungsbrille betrachte, sehe ich vielleicht jemand, der schlicht auf einer anderen Stufe steht als seine Umgebung. Und wenn ich jemand durch eine Diagnose betrachte, dann verpasse ich vielleicht etwas anderes, was viel wichtiger ist, nämlich dass dieser Mensch durchaus auch in der Lage ist, sich zu entwickeln, sich dem System, ich will nicht sagen anzupassen, aber in diesem System auch zu wachsen im positiven Sinne, Stärken zu leben und zu erleben. Denn, das hatte ich anfangs schon mal gesagt, auch Menschen mit einer offiziellen Diagnose können sehr funktional in ihrer Umwelt sein. Denken wir zum Beispiel an erfolgreiche Moderatoren. Also, wer nur auf die Oberfläche schaut, der greift automatisch zur falschen Schublade. Ich höre jetzt vielleicht die Frage, okay Svenja, was machen wir denn damit, wenn jemand kommt und hat das Etikett sich selbst aufgeklebt? Dann sage ich, ich bin Coach, ich bin Beraterin, ich bin kein Diagnostiker. Ich will und soll nicht diagnostizieren. Ich will genauer hinschauen. Ich will auf das gucken, was jemand schildert, was ich sehe. Und genau das ist mein Punkt. Wenn du nicht diagnostizieren sollst, und das solltest du nicht, warum landen wir dann trotzdem so oft in Coaching-Gesprächen bei solchen Diagnosen? Ich erlebe das wirklich zunehmend und leider auch immer öfter bei Führungskräften. Der hat halt ADHS. Aber das wäre jetzt nicht fertig gedacht. Die Diagnose beendet sehr oft viel zu früh das Denken. Ich unterscheide deshalb zwei Risiken. Die bestehen sowohl für Führungskräfte als auch für Coaches und natürlich für interessierte Laien und alle, die irgendwie vielleicht co-betroffen sind. Da ist erstens die Erklärungsfalle. Er oder sie ist so, weil er oder sie ADHS hat. Und bitte kannst du ersetzen durch alles andere. Hochbegabung, auch Autismus-Spektrum oder auch gerne, was ich eben eingebracht habe, Postkonventionalität. Aber ADHS ist eine Beschreibung von Symptomen, keine Erklärung ihrer Ursache. Das ist eine Tautologie, es ist keine Erklärung. Zweitens, da ist die Identitätsfalle. Der Begriff selbst wird zur Identität und das passiert vor allen Dingen bei sehr jungen Menschen, die noch keine sichere Identität ausgebildet haben. Vergessen wir nicht, bis zum Alter von 24, 25 Jahren ist das Gehirn noch unreif, es ist unvollständig. Menschen suchen nach etwas und diese Phase ist extrem wichtig für Identitätsprägung. Da kann es helfen zu wissen, ich bin so, weil. Aber genau dasselbe kann auch stören und kann verhindern, weiter auf die Suche zu gehen. Also etwas kann befreiend sein und es kann gleichzeitig ein Gefängnis werden. Es kann dann eben auch Entwicklung behindern. Dann hat die Kategorie die Person übernommen und die Schublade ist zu. Und da wären wir bei drittens, der Schubladenfalle. Der Begriff führt zur Standardintervention. ADHS, also so vorgehen, Struktur, To-Do-Listen, Tests. Aber wenn dahinter eigentlich ein Trauma steckt, braucht diese Person fundamental etwas anderes. Wahrscheinlich eine Therapie. Und ja, keine Schubladen zumachen. Ich möchte euch jetzt ganz praktisch eine einfache Heuristik mitgeben. Ich nenne sie das Drei-Ebenen-Modell. Das ist nicht das ultimative Werkzeug, sondern ein Gegenmittel gegen eigenes vorschnelles Kategorisieren. Wenn ein Begriff im Raum steht, wir haben viele genannt und ich wiederhole es jetzt an dieser Stelle nicht mehr, stelle ich mir drei Fragen. Ebene 1. Was zeigt sich in diesem Begriff, in diesem Etikett? Da ist die Symptomebene. Was ist wirklich da? Wo gibt es eine gemeinsame, geteilte Realität zwischen der Person und vielleicht den anderen, die die Person umgeben? Was zeigt sich im Verhalten? Was könnte jemand beobachten aus einer dritten Perspektive? Was beschreibt die Person selbst? Was fühlt die Person selbst? Und, auch nicht unwichtig, was sehen andere? Irgendwo auch betroffen sind, denke an die Führungskraft im Workshop. Was sieht man ohne Interpretation, ohne Zuschreibung, nur was ist da? Ebene 2. In welchem System steckt das? Da ist die Kontextebene. Unter welchen Bedingungen tritt das auf? In welcher Arbeitsumgebung, welcher Beziehungsstruktur, welcher Lebensphase? Viele Symptome sind perfektionale Reaktionen auf irrationale Systeme. Wer unter chronischem Druck steht, kann sich schlechter konzentrieren. Das ist keine Störung, das ist dann Neurobiologie. Ebene 3, und die finde ich ganz besonders wichtig. Was ist die Geschichte? Die biografische Ebene. Wer ist diese Person? Wer ist diese Person geworden? Was hat sie erlebt? Welche Muster ziehen sich durch? Menschen leben nicht im Jetzt und nicht nur im Jetzt. Ja, es ist wichtig, um sich zu spüren, um Achtsamkeit zu erleben, um zu fühlen, was ist jetzt. Aber die Vergangenheit, die hat das ja geprägt, das, was ich jetzt empfinde, wonach ich jetzt suche. Und das ist meine Geschichte, diese persönliche Geschichte, die hat mich geprägt. Und vergessen wir nie, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Auch die Interpretationen spielen hier eine Rolle. Und Etiketten können zum Teil einer Biografie werden, zum Teil einer Interpretation von Phänomenen, die, wie wir gesehen haben, sich vielleicht auch anders erklären ließen. Wenn ich diese drei Ebenen im Blick habe, passiert etwas Interessantes. Der Begriff verschiebt sich. Er ist nicht mehr Antwort, er ist Ausgangspunkt. Er fragt, was steckt wirklich dahinter? Und das ist der Satz, den ich euch als Kernthese dieser Episode mitgeben möchte. Ein Begriff ist nützlich, solange er Fragen öffnet. Er wird gefährlich, wenn er Fragen ausschließt und Denken abschließt. Zurück zum Workshop. Am Ende haben wir keine Diagnose gestellt. Wir haben auch keine Einigkeit gefunden. Wir haben aber verschiedene Perspektiven zugelassen, zugehört. Was wissen wir über die Geschichte dieser Führungskraft und dieses Teamleiters? Was macht die Beziehung aus? Was ist die Aufgabe und die Rolle der Führungskraft? Was hat sie aus dieser Rolle heraus auch zu tun? Und wenn wir darauf gucken, dann ist das Etikett plötzlich gar nicht mehr so wichtig, sondern dann geht es darum, was im Verhalten begründbar sein kann, damit eine wirksame Intervention möglich wird. Denn eine Organisation besteht aus vielen Mitarbeitern und wir können es ermöglichen, dass jemand integriert wird, der so ein Etikett trägt. Aber es darf auch nicht sein, dass so etwas eine ganze Organisation lahmlegt. Und das ist es, was ich mir für unsere Praxis wünsche. Nicht weniger Begriffe. Begriffe können nützlich sein, aber mehr Bewusstsein dafür, wann ein Begriff zur Kategorisierung wird, zum Etikett, wann er uns hilft zu sehen und wann er uns am Sehen hindert und wann er auch unsere Rolle verklärt, sodass wir nicht mehr handlungsfähig sind. Und wenn du das nächste Mal in einem Gespräch bist und jemand sagt, ich glaube, ich habe X, ADHS zum Beispiel, dann frag, interessant, was veranlasst dich, das zu denken? Was verändert sich, wenn du daran glaubst? Das sind Fragen, die wirklich helfen.
Vielen Dank für das Zuhören und deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr meiner Podcasts hören willst, dann vergesse jetzt nicht, Weiterdenken zu abonnieren. Du findest mich auch auf Substack. Da gibt es immer Exklusivfolgen und sonntägliche Kolumnen. Wenn du dich für mein Angebot interessierst, dann findest du dieses auf akademie.svenja-hofert.de. Dort gibt es auch weitere Informationen, auch zu meinen Gesprächspartnern. Und du findest auch alle Blogbeiträge und Podcasts gesammelt in einer Übersicht. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag oder Abend, wann immer du das hörst. Und hoffentlich bis sehr bald.